Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty on all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Schwarze Akte.
Ganz still und dunkel liegt das kleine Haus in der Wolverton Street an diesem Abend da. Keine Musik schallt aus dem Wohnzimmer, das zu dieser Stunde sonst gern einmal von fröhlichen Melodien und harmonischen Klängen erfüllt ist. Keine Stimmen dringen aus der Küche, in der sonst gern noch ein spätes Abendessen zu sich genommen wird. Nur das Ticken einer Uhr durchschneidet die Stille, die sich bis in den letzten Winkel des Hauses vorkämpft. Es ist eine schwere Stille, eine ernste Stille. Keine, die Menschen hier schlafen gemütlich und wachen morgen wieder auf Stille. Nein, diese ganz eigenartige Stille, diese Abwesenheit von Leben, die tritt nur dann ein, wenn der Tod zu Besuch war.
Im Wohnzimmer starrt eine Frau mit offenen Augen in eine Ferne, die wir nicht sehen können. Sie liegt tot auf dem Teppich, merkwürdig verdreht, mit dem Bauch nach unten. Ihr Gesicht ist zur Seite geneigt. Aus einer der Wunden an ihrem Hinterkopf fließt Blut. Geräuschelos, Millimeter für Millimeter, breitet sich das Blut aus. Es ist die einzige Bewegung, die im ganzen Zimmer sichtbar ist. Die schweren, roten Samtvorhänge sind fast vollständig zugezogen. Doch selbst durch den Spalt ist draußen vor dem Fenster keine Regung zu sehen. Es ist, als würde der Wind, ja sogar die ganze Natur, den Atem anhalten. Geschockt vor dem Grauen, das hier in diesem kleinen Haus in der Wolverton Street geschehen ist, ungesehen und ungehört.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Patrick Strohbusch.
Und mit Anne Luckmann. Hallo, schön, dass ihr wieder zuhört.
Willkommen zurück. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein.
Yes.
Ein raffinierter Mord, ein unerwarteter Twist und ein scheinbar unlösbares Rätsel. Das sind die Probleme, mit denen sich Miss Marple oder Hercule Poirot in Agatha Christies Kriminalgeschichten herumschlagen müssen. Wie wir allerdings bei der Recherche für diese Folge schnell festgestellt haben, so ganz fernab der Realität scheint die geniale Schriftstellerin mit ihren fiktiven Geschichten nicht zu liegen. Zumindest, wenn man den Fall anschaut, über den wir heute reden wollen. Eine Leiche im Wohnzimmer, keine Zeugen und viele Fragezeichen. Kurzum, ein riesiges Mysterium.
Um uns das kleine Haus in der Wolverton Street selbst einmal anzuschauen, werden wir heute gemeinsam nach Liverpool reisen. Die Stadt ist ja bestimmt vielen von euch ein Begriff, nicht zuletzt, weil die Beatles hier ihren Ursprung haben. Liverpool liegt im Nordwesten Englands, direkt an der Irischen See, die Irland und Großbritannien voneinander trennt. Rund eine halbe Million Menschen leben hier, unter anderem auch Julia und William, um die es heute geht. Doch bevor wir so richtig durchstarten, wollten wir unbedingt noch einen interessanten Fakt mit euch teilen. Denn der Fall, um den es heute geht, der ist so mysteriös und schwer zu lösen, dass er sogar von der Polizei in Liverpool genutzt wird, um neue Rekruten auszubilden.
Und er ist darüber hinaus noch Teil des Lehrplans an den juristischen Fakultäten, eben weil auch die Justiz eine große Rolle darin spielt. Man kann also sagen, dass unser heutiger Fall in England ein echter True-Crime-Klassiker ist, von dem viele Menschen in Großbritannien in irgendeiner Form schon einmal gehört haben. Einige nennen ihn sogar in einem Atemzug mit den Jack-the-Ripper-Morden, gerade was sein Mystery-Gehalt angeht.
Es ist der 20. Januar 1931. Großbritannien befindet sich zu dieser Zeit gerade in einer schweren wirtschaftlichen Krise, die durch den Wall Street Crash von 1929 ausgelöst wurde. Die Arbeitslosigkeit ist hoch und viele Menschen leiden unter den wirtschaftlichen Folgen und das führt immer mehr auch zu sozialen Spannungen. In Indien führt Mahatma Gandhi gerade den Kampf gegen die britische Kolonialherrschaft an. Im Januar 1931 sind die Verhandlungen und politischen Diskussionen darüber in vollem Gang. Das Thema beschäftigt nicht nur die Menschen in England und den anderen Ländern des Vereinigten Königreichs, sondern auch international. Es ist eine Zeit voller Unsicherheit, wirtschaftlicher Not und politischer Umbrüche. Eine Zeit, in der ein sicherer Job wichtiger scheint als je zuvor.
Julia und William, die in dem kleinen Haus in der Wolverton Street leben, haben das große Glück, von der Krise nicht unmittelbar betroffen zu sein. William arbeitet als Versicherungsvertreter und hat sich über die Jahre ein solides Netzwerk aus Stammkunden aufgebaut. Er ist bekannt als jemand, der immer ein offenes Ohr hat, dem man vertrauen kann und der einem keinen Mist andreht. Nicht selten geschieht es, dass er von seinen Kunden auf eine Tasse Kaffee oder ein Stück Kuchen eingeladen wird, wenn er von Tür zu Tür zieht und den Menschen seine Versicherung anbietet.
In seinen Erfolg spielt bestimmt auch mit rein, dass die Leute in schwierigen Zeiten tendenziell eher dazu neigen, Versicherung abzuschließen. Das ist ja auch nur logisch, denn in Zeiten der Unsicherheit steigt eben auch das Bedürfnis nach Absicherung. Und genau da kann William maßgeschneiderte Lösungen anbieten. Über 16 Jahre sind William und Julia schon verheiratet. Man kennt sie als ruhiges, engagiertes und eingespieltes Paar. Und beide sind 52 Jahre alt. Während über Williams Hintergrund jede Menge bekannt ist, scheinen sich sämtliche Quellen über Julia auszuschweigen. Und das, obwohl sie eigentlich die Protagonistin in diesem Fall heute ist.
Was man über Julia weiß, betrifft hauptsächlich ihre Rolle als Ehe- und Hausfrau. Sie führt den gesamten Haushalt allein, so wie es für viele Frauen in den 30er Jahren üblich ist. Ob sie mit dieser Rolle glücklich ist, ist leider nicht bekannt. Julia gilt als zurückgezogen und auch etwas eigentümlich. Während ihr Mann gern unter Leuten ist, scheint Julia die Ruhe ihrer eigenen vier Wände vorzuziehen. In einigen unserer Quellen wird vermutet, dass sie unter Paranoia leidet, insbesondere wenn es darum geht, die Tür zu öffnen. Fremden Menschen gegenüber ist sie eher misstrauisch eingestellt.
Eine große Leidenschaft hat Julia auf jeden Fall, die auch überliefert ist, denn sie liebt Musik. Wenn Julia Klavier spielt, dann kann sie alles um sich herum vergessen. Die Melodien, die sie den Tasten hervorlockt, die zeugen von einem ganz besonderen Talent und einer außergewöhnlichen Leidenschaft. Auch William teilt ihre Liebe zur Musik. Er hat sich selbst beigebracht, Geige zu spielen, um gemeinsam mit Julia am Abend musizieren zu können. Deshalb ist es nicht unüblich, dass man immer mal wieder sanfte Melodien aus ihrem Wohnzimmer hört, wenn man zur Abendstunde an dem kleinen Haus von Julia und William vorbeispaziert.
William hat noch eine andere Leidenschaft, die Julia nicht so ganz teilen kann. Chemie. Er hat einen extra Raum im Haus in eine Art Labor umgewandelt, in dem er experimentieren kann und verschiedene Flaschen mit Chemikalien und anderen Proben aufbewahrt. Eine Zeit lang hat er sogar Vorlesungen über Chemie an einem Technologieinstitut gehalten. Als Gegenpol zu den faktenbasierten Naturwissenschaften setzt William sich auch unheimlich gern mit Philosophie auseinander. In seinen Tagebüchern notiert er seine Gedanken über Leben und Tod. Zwei Themen, die ihn in seinem Alltag sehr beschäftigen.
Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Tod in Williams Realität sehr präsent ist. Da er nur noch eine Niere hat und ihm das gesundheitlich immer wieder schwer zu schaffen macht, rechnet William nicht damit, ein hohes Alter zu erreichen. Ja, und dann gibt es dann noch ein anderes großes Hobby, nämlich Schach. William trifft sich regelmäßig mit Freunden in einem Café in der Stadt, um eine oder zwei Partien Schach zu spielen. Sogar ganze Turniere werden hier ausgetragen, so mit Zeitmessung und sorgfältig ausgearbeiteten Plänen, wer gegen wen antreten muss und so.
Werbung. Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Werbung Ende.
Und genau zu so einem Turnier geht William am Abend des 19. Januar 1931. Der Tag, bevor alles passiert. Bevor er in ein Haus zurückkehren wird, das dunkel und still ist. Es ist der letzte Abend, an dem er seine Frau Julia lebend sehen wird. Nur ahnt William nichts von all dem, als er gegen 19.45 Uhr in dem Café eintrifft. Ganz fit ist er an diesem Abend nicht. Er hat gerade erst eine schwere Grippe überwunden und fühlt sich immer noch etwas schlapp. Wenn Julia ihn nicht motiviert hätte, zum Schach zu gehen, wäre er an diesem 19. Januar 1931 einfach zu Hause geblieben. Besonders, weil Julia selbst auch krank ist, mit Bronchitis. Aber Julia hatte ihm versichert, er solle kein schlechtes Gewissen haben. Die Abwechslung würde ihm guttun und sie könne gut für sich selbst sorgen.
Kaum, dass William das Café betritt, spricht ihn die Bedienung des Cafés an. Sie erzählt, dass vor ungefähr 20 Minuten jemand für ihn angerufen habe. Ein Mann, der eine Nachricht für ihn hinterlassen hat. Ein gewisser Mr. R. M. Qualtrough, der ihn am folgenden Abend um 19.30 Uhr treffen wolle, um eine Versicherungsangelegenheit zu besprechen. Der Anrufer bittet William, zu ihm nach Hause zu kommen, zur Menlove Gardens East Nummer 25. William notiert sich diesen Termin im Kalender. Für ihn ist es nicht ungewöhnlich, dass er seine Geschäfte im Haus der Kunden abschließt, denn so funktioniert sein Vertriebssystem ja. Er zieht von Tür zu Tür und bietet seine Versicherungsprodukte an.
Die Uhrzeit ist natürlich recht spät zum Arbeiten, aber da die wirtschaftliche Lage im Land gerade sowieso sehr unsicher ist, will William die mögliche Provision nicht liegen lassen. 19.30 Uhr wird es also sein. An diesem Abend gewinnt William seine Partie. Er bespricht mit einem Freund, wie er am nächsten Tag am besten zu seinem Termin fahren könne. Von der Adresse Menlove Gardens East haben weder er noch sein Freund zuvor je etwas gehört. Aber was soll's? Er wird das Haus schon finden. Euphorisch kehrt William dann zurück nach Hause, wo er ein schnelles Abendbrot zu sich nimmt und gemeinsam mit Julia gegen Mitternacht ins Bett geht. Ein ganz normaler Abend. So scheint es zumindest.
Im selben gewohnten Trott startet auch der nächste Tag, also der 20. Januar 1931. Ein Dienstag und der Tag, an dem es passiert. William macht sich am späten Vormittag zu seiner Zahlungsrunde auf. Er klappert seine Kunden ab, um ihre Versicherungsbeiträge einzukassieren. Da das Wetter recht schlecht ist, trägt er dabei seinen dunkelgrauen Regenmantel. Ein Detail, das später noch wichtig wird. Am Mittag kehrt er nach Hause zurück, wo Julia schon gekocht hat, trotz ihrer Bronchitis. Die beiden essen gemeinsam, dann macht sich William wieder auf den Weg.
Seinen Regenmantel hängt er zu Hause zum Trocknen auf und nimmt stattdessen eine andere Jacke mit. Das Geld, das er eingesammelt hat, legt er in eine Kasse, die sich zu Hause in einem Schrank im Wohnzimmer befindet. Julia bekommt an diesem Nachmittag Besuch von ihrer Schwägerin Amy. Um kurz nach sechs kehrt William von seiner letzten Versicherungsrunde zurück und isst mit Julia zu Abend. Es gibt Scones. Das ist ein süßes Gebäck, erinnert ein bisschen an Brötchen. Scones gibt es zwar eigentlich eher zum Nachmittagstee, aber die beiden gönnen sich die auch eben abends. Danach macht William sich für seinen Besuch bei Mr. Qualtrough bereit. Währenddessen klingelt es an der Tür. Die Milch wird gebracht. Julia holt die Kanne rein und stellt die Leere dafür wieder vor die Tür.
Obwohl William wirklich viele Menschen hier in der Gegend kennt, hat er absolut keine Ahnung, wer oder was ihn bei seinem Termin gleich erwartet. Die Bedienung im Café will bei dem Anruf durchgehört haben, dass dieser Mr. Qualtrough möglicherweise an einer Versicherung für ein Kind interessiert sein könnte. Mehr Infos hätte sie aber auch nicht. Aber so ist das eben in seinem Job. Man trifft die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Anliegen. Um ungefähr 18.45 Uhr verlässt William das Haus und nimmt die Straßenbahn Richtung Menlo Gardens. Kurz zur Erklärung, Menlo Gardens ist eine Wohnsiedlung in Liverpool in Form eines gleichschenkligen Dreiecks mit einer Grünfläche und Bäumen in der Mitte.
Es gibt Menlo Gardens North, South und West, aber eben kein East. Doch das ist genau die Adresse, an der dieser Mr. Qualtrough wohnen soll. William kennt sich in diesem Teil der Stadt nicht gut aus und ist entsprechend verwirrt, dass dieses Menlo Gardens East so schwer zu finden ist. Es ist 19.20 Uhr, als er bei der Wohnsiedlung ankommt, also nur noch 10 Minuten bis zu seinem Termin. Etwas gestresst fragt er bei den Straßenbahnfahrern nach und spricht auch Passanten an. Er geht sogar zur Post, denn dort liegt eine Karte des gesamten Stadtgebietes aus. Doch die Straße ist auch auf der Karte nicht zu finden. Und niemand, den er fragt, kennt einen Mr. Qualtrough, der hier wohnhaft ist, nicht einmal ein Polizist, der ihm über den Weg läuft.
So langsam dämmert es William, dass sich jemand einen schlechten Scherz mit ihm erlaubt haben könnte. Ein ungutes Gefühl macht sich in ihm breit. In der letzten Zeit hat es in der Stadt eine Reihe von Einbrüchen gegeben. Nicht, dass jemand ihn extra weggelockt hat, um das Versicherungsgeld zu Hause zu stehlen. Jetzt, da die Sorge einmal in seinem Kopf ist, lässt sie sich auch nicht mehr so schnell wegdenken. Also macht sich William gegen 20 Uhr schnell wieder auf den Weg nach Hause. Es sind die letzten Minuten, bevor sein Leben für immer aus den Fugen geraten wird.
Als William gegen 20.45 Uhr zu Hause ankommt, liegt das Haus in völliger Dunkelheit da. Kein einziger Lichtstrahl dringt aus den Fenstern. Seltsam, dass Julia kein Licht angemacht hat, denkt William und steckt seinen Schlüssel in die Haustür, doch die Tür lässt sich nicht öffnen. Es wirkt, als wäre sie von innen verriegelt. Er klopft, aber keine Reaktion. Also probiert William es bei der Hintertür, ebenfalls ohne Erfolg. Auch auf sein Klopfen reagiert niemand. Nur um wirklich sicher zu gehen, läuft William noch einmal zu der Vordertür. Doch es ist wie beim ersten Mal. Die Tür will sich einfach nicht öffnen lassen.
Das ist der Moment, in dem ihn seine Nachbarn sehen, die gerade zu einem Abendspaziergang aufbrechen wollen. William erzählt ihnen von seinem Problem und das ältere Paar gesellt sich zu ihm, um zu helfen. Und das ist eines von vielen mysteriösen Details in diesem Fall. Jetzt, da seine beiden Nachbarn zusehen, kriegt William die Hintertür plötzlich doch problemlos auf. Die Johnsons, so heißen die Nachbarn, die warten draußen, während William das Haus betritt und erst einmal Licht anmacht. Er ruft nach seiner Frau Julia, doch niemand antwortet.
Ihm fällt auf, wie still es ist. Eine drückende, dröhnende Stille, die nur durch das Ticken einer Uhr unterbrochen wird. William schaut im Schlafzimmer nach, ob Julia vielleicht im Bett liegt und schläft. Immerhin ist sie ja krank. Doch da ist sie nicht. Und dann schaut er ins Wohnzimmer. Und die Erde bleibt für einen Moment stehen. Denn auf dem Teppich liegt seine reglose Frau, seltsam verdreht, in einer riesigen Blutlache.
Jemand hat ihr so heftig auf den Hinterkopf geschlagen, dass sogar ein wenig Gehirn zu sehen ist. Das muss geschehen sein, während Julia schon am Boden lag. Vollkommen benommen von dem Schock holt William die Johnsons dazu und alle drei starren jetzt auf die tote Julia und wollen nicht begreifen, was sie da sehen. Mr. Johnson ist der Erste, der einen klaren Gedanken fassen kann, und er ruft die Polizei. Mrs. Johnson fällt nichts anderes ein, als William einen kräftigen Tee zu kochen.
Jemand hat Julia ermordet, während William bei seiner Scheinverabredung war. Jemand hat sie mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen, und zwar so brutal, dass ihr Blut an die Wände und die umliegenden Möbel, Fotografien und Gemälde gespritzt ist, teilweise bis über 2 Meter hoch. Unter Julias reglosem Körper liegt Williams dunkelgrauer und, Achtung, stark verbrannter Regenmantel. Auch das Kleid, das Julia trägt, weist leichte Brandspuren auf.
William fällt eine abgerissene Schranktür auf und auf dem Boden befinden sich einige Münzen. Es ist der Schrank, in dem sich auch die Kassette mit den Versicherungsgeldern befindet. Die Kasse an sich steht noch im Schrank, aber das Geld ist fast weg. Bis auf 1 Pfund und 4 Briefmarken. Gestohlen wurde also insgesamt etwas im Wert von 4 Pfund. Eigentlich hätte noch viel mehr Geld in der Kasse sein sollen, doch da William ja selbst krank war mit Grippe, hatte er eine Zahlungsrunde ausfallen lassen müssen. Die fehlenden Beiträge hätte er jetzt in den nächsten Tagen noch Step by Step eingesammelt. 4 Pfund klingt erstmal gar nicht viel, doch im Jahr 1931 hat das eine Kaufkraft von heute ungefähr 250 Pfund, also um die 300 Euro. Und das ist schon eine ganz andere Hausnummer.
25 Minuten nach Mr. Johnsons Anruf trifft die Polizei in dem kleinen Haus in der Wolverton Street ein. Man durchsucht sämtliche Zimmer und stellt fest, dass ein eiserner Poker fehlt, also ein Schürhaken, den das Paar üblicherweise neben der Feuerstelle im Wohnzimmer aufbewahrt. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich hierbei um die Tatwaffe handelt. Doch so sehr man auch sucht, der Poker ist nirgendwo zu finden. Das Badezimmer sieht nicht so aus, als hätte es jemand kürzlich benutzt. Die Toilette und die Wasserhähne vom Waschbecken und der Dusche waren an dem Abend gar nicht betätigt worden und auch alle Handtücher sind noch trocken.
Wenn sich der Mörder das Blut noch selbst im Haus abgewaschen hat, dann hat er das auf sehr geschickte Art und Weise getan. Denn dass der Täter selbst auch Blut abbekommen haben muss, davon kann man sicher ausgehen, so hoch wie das Blut gespritzt ist. Die Tat selbst kann auch noch gar nicht lange her sein, denn bei einem schnellen Check fällt auf, dass Julias Körper noch warm ist. Man schätzt den Todeszeitpunkt anhand der Leichenstarre zunächst auf 20 Uhr, also zu der Zeit, als William sich gerade wieder auf den Weg nach Hause gemacht hat.
Der Polizeiarzt wird später jedoch noch eine andere Schätzung abgeben. Er tippt auf 18 Uhr, also als Julia und William gerade zu Abend gegessen haben. Ein ziemlicher Unterschied. Den Todeszeitpunkt nur allein anhand der Leichenstarre anzugeben, ist eine Methode, die selbst 1931 schon veraltet ist. Etwas genauer wäre zum Beispiel eine Messung der Körpertemperatur, was auch in den 30er Jahren schon leicht durchführbar ist. Denn pro Stunde nimmt die Körpertemperatur etwa 1 Grad Celsius ab.
Heutzutage kennt man natürlich noch ganz andere Mittel und Wege zur Ermittlung des Todeszeitpunkts, zum Beispiel mit speziellen Augentropfen, mit denen man sehen kann, ob sich die Pupillen noch verändern, was auch nach 4 bis 5 Stunden nach dem Tod noch der Fall sein kann. Damals aber war die Forschung eben noch nicht so weit und die Polizei muss mit dem arbeiten, was sie hat. Doch das ist auch gar nicht das eigentliche Problem bei den Ermittlungen, denn die Polizei hat 1931 einen krassen Personalmangel.
Einige Jahre zuvor hatte es nämlich einen großen Streik gegeben, bei dem die Hälfte der Polizisten entlassen worden war. Das führt nun dazu, dass die verbleibenden Beamten Aufgaben übernehmen müssen, für die sie nicht ausreichend qualifiziert oder erfahren sind. Deshalb ist der Mann, der die erste Einschätzung zum Todeszeitpunkt trifft, auch kein professioneller Rechtsmediziner, sondern ein Dozent für forensische Medizin, der zu dem Fall einfach als forensischer Experte hinzugezogen wurde. Viele sehen seine Einschätzung daher als eher unzuverlässig.
Auch ganz allgemein werden die Ermittlungen in diesem Fall stark kritisiert, weil die Polizei den Tatort an sich schlecht untersucht und gesichert haben soll. Zum Beispiel kam einer der Detectives tatsächlich angetrunken zum Tatort, hat dann die Toilette oben im Badezimmer benutzt, um seine volle Blase zu erleichtern. Anschließend hat er abgespült und erst danach ist aufgefallen, dass sich ein kleines Blutgerinnsel am Rand der Toilettenschüssel befunden hat. Die waren bei der ersten groben Untersuchung gar nicht entdeckt worden. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass dieser Detective wichtiges Beweismaterial heruntergespült hat.
Das Schlüsselelement in diesem Fall scheint nichtsdestotrotz der Anruf zu sein, den William im Schachcafé bekommen hat. Das heißt, er hat ihn ja nicht direkt bekommen, denn er ist erst 20 Minuten später in dem Café eingetroffen. Die Polizei schafft es, den Anruf zu einer Telefonzelle zurückzuverfolgen, die sich nur wenige Minuten von Williams und Julias Haus entfernt befindet. Damit ist der Fall für sie klar. William muss es selbst gewesen sein. In solchen Fällen, so zeigt die Erfahrung, ist der Ehemann doch immer der Täter. William hat, so die Theorie, den Anruf selbst getätigt, um dann später im Schachcafé überrascht zu tun, als man ihm von dem Anruf erzählt.
Aber haut das hin? Kann William wirklich der Täter sein? Immerhin haben ihn ja einige Leute gesehen, als er mit der Straßenbahn zur Wohnsiedlung gefahren ist. Und er hat sogar mit einigen geredet. Hat er sich also selbst das perfekte Alibi geschaffen? Oder wird er grundlos verdächtigt? Einfach, weil es die einfachste Lösung für die Polizei wäre. Dieses Für und Wider wollen wir gleich noch ausführlicher besprechen. Jetzt ist erstmal interessant, wie es mit William weitergeht. Denn der wird noch am selben Abend zur Polizeidienststelle gebracht und mehrfach verhört.
Man untersucht seine Kleidung, doch findet keinerlei Blutspuren daran. Insgeheim sind die Ermittler dennoch überzeugt davon, dass William und Mr. Qualtrough ein und dieselbe Person sind. Doch sie können ihn nicht einfach so festhalten, wenn sie diese Überzeugung nicht auch beweisen können. Nach einigen Tagen findet man dann jedoch die Erklärung, nach der man so dringend gesucht hat. Der Regenmantel ist die Lösung. William muss den Mord nackt begangen haben, nur in seinem Regenmantel bekleidet. So die Theorie der Polizei.
Danach muss er versucht haben, den Mantel zu verbrennen, doch aufgrund des Geruchs und des ganzen Rauchs den Versuch schnell aufgegeben haben. Also habe er ihn, so die Theorie der Polizei, auf den Boden gelegt, seine Frau da draufgepackt und sie noch einige Male auf den Hinterkopf geschlagen. Anschließend habe er sich rasch angezogen, sei zur Straßenbahn gerannt und habe den Eisenpoker unterwegs versteckt. Und zwar so clever versteckt, dass nicht einmal die Stadtreinigung die Waffe finden konnte, obwohl sie extra bei ihrer Arbeit danach Ausschau halten sollte.
William habe dann, so die Theorie weiter, auf der Fahrt absichtlich mit vielen Menschen gesprochen, damit die sich später an ihn erinnern würden. Damit habe er sich selbst ein Alibi geschaffen. Anders sei auch nicht zu erklären, warum er die Hintertür dann doch plötzlich aufschließen konnte, als die Johnsons gerade zugeschaut haben. Er wollte, dass es Zeugen gibt, wie er das Haus betritt und Julia findet. Für die Polizei ist der Fall damit klar. Am 2. Februar 1931 wird William festgenommen, also knapp 2 Wochen nach Julias Tod.
Am 22. April 1931, also gut 2,5 Monate nach seiner Festnahme, da beginnt auch schon der Prozess gegen ihn. Die Beweislage gegen William ist alles andere als wasserdicht, denn seine Anklage beruht in erster Linie auf Indizien und Theorien. Nichts, für das man jemanden heutzutage verurteilen könnte, doch 1931 sieht das eben anders aus. Die Jury, die das Urteil fällen wird, kommt aus Städten außerhalb von Liverpool. Die Zeitungen dort haben von Anfang an gegen William Stimmung gemacht. Und entsprechend voreingenommen geht die Jury auch an das Verfahren hinein.
4 Tage dauert der Prozess. Die Jury braucht nur 1 Stunde, um eine Entscheidung zu treffen. Und die fällt auf schuldig. Damit wird William gleich zum Tode verurteilt. Und das, obwohl die Argumentation der Anklage so viele Fragezeichen offen lässt. William soll am Galgen hängen und mit seinem Leben für Julias Tod bezahlen. Und zwar schon im nächsten Monat, im Mai 1931. Im England der 1930er Jahre scheint man mit der Vollstreckung der Strafen nicht zimperlich umzugehen. Doch kann die Theorie der Polizei stimmen? Das wollen wir uns nun im Detail ansehen. Denn auf die Details kommt es eben an. Das stellen wir immer wieder in der Schwarzen Akte fest.
Also, wir erinnern uns. Julias Todeszeitpunkt wird nicht mehr auf 20 Uhr, sondern auf ungefähr 18 Uhr geschätzt, also als William und Julia gerade beim Abendessen gewesen sein sollen. Jetzt kommt aber der Milchbote, der jeden Abend die Milch ausliefert und sagt, dass er Julia irgendwann zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr noch lebend gesehen hat. Nämlich, als diese die Milchkanne reingeholt und die leere Kanne wieder vor die Tür gestellt hat. Dass der Milchbote zu dieser Zeit in der Straße unterwegs war, das kann von anderen Nachbarn bestätigt werden. Außerdem gibt es noch andere Zeugen, die Julia zwischen 18.30 und 18.45 gesehen haben.
Um 19.06 Uhr hat William die erste Straßenbahn genommen. Daran besteht kein Zweifel, weil der Schaffner sich an ihn erinnert. Das heißt, wenn Julia um 18.45 Uhr noch gelebt hat und William um 19.06 Uhr die erste Straßenbahn genommen hat, dann hätte er nur 21 Minuten Zeit gehabt, um seine Frau zu töten, einen Raubüberfall zu inszenieren, sich so gut zu waschen, dass kein Blut mehr an ihm klebt, und zur Straßenbahnhaltestelle laufen, die knapp einen halben Kilometer entfernt ist. Das Zeitfenster, um Julia zu töten, hätte nach Schätzungen der Polizei etwa 4 Minuten betragen.
Dass er das alles in diesem Zeitraum geschafft haben soll, das ist nicht unmöglich, aber ehrlich gesagt schon sehr unwahrscheinlich. Denn erstens hat niemand einen großen, hageren Mann die Straße entlang rennen sehen. William ist ja in der Gegend bekannt. Das heißt, man hätte ihn mit Sicherheit auch wiedererkannt. Und zweitens würde er das rein körperlich gar nicht schaffen, die ganze Strecke zu rennen, denn er hat ja ein Nierenproblem und ist deswegen immer sehr langsam unterwegs. Dazu kommt, dass Julia mit vielen heftigen Schlägen getötet worden ist, für die es sehr viel Kraft braucht und Zeit. So eine Tat in 4 Minuten durchzuführen, ist daher auch eher unwahrscheinlich. Vor allem, da nicht auszuschließen ist, dass Julia sich zu Beginn zur Wehr gesetzt haben könnte.
Dass William so einen Mord begeht, ohne dabei selbst Blut abzubekommen, ist quasi unmöglich. Selbst wenn man die Regenmanteltheorie der Polizei weiterdenkt. Der Mantel bedeckt nicht den ganzen Körper. Was ist mit den Handgelenken, dem Hals, dem Gesicht, den Beinen? Außerdem, wenn William nur den Regenmantel verbrannt hat, wie sind dann die Brandstellen an Julias Kleid zu erklären? Ist sie selbst in die Feuerstelle gefallen? Gab es einen Kampf? Aber dann hätte man doch Brandspuren auch an ihrer Haut gefunden. Oder ist es möglich, dass der noch kohlende Mantel auch ihr Kleid noch mit verbrannt hat?
Das heißt, wer Julia getötet hat, musste sich danach auf jeden Fall waschen. Daran führt kein Weg vorbei, nicht bei dem ganzen Blut. Selbst wenn William bei der Tat nackt gewesen wäre, hätte er sich dann nach dem Waschen auch noch anziehen müssen. Und auch das braucht Zeit, selbst wenn er die Kleidung schon bereitgelegt hätte. Und überhaupt, wo ist das Handtuch, mit dem er sich abgetrocknet haben soll? Die Sanitäranlagen sind ja alle nicht benutzt worden an dem Abend und alle Handtücher waren trocken.
Also, selbst wenn wir davon ausgehen, dass William sich nicht waschen musste und dass er den Raubüberfall bereits im Voraus inszeniert hat, ist die Theorie der Polizei immer noch schwierig. Dazu kommt, dass die Person, die den Anruf im Schachcafé angenommen hat, keinerlei Ähnlichkeiten zwischen Williams Stimme und der des Anrufers feststellen kann. Es gibt also de facto keinen Beweis dafür, dass William sich selbst als Mr. Qualtrow ausgegeben hat. Die Tatsache, dass sich die Telefonzelle, von der der Anruf getätigt wurde, in der Nähe von Williams Haus befindet, kann auch einfach Zufall sein.
Und warum hätte William überhaupt seine Frau töten sollen? Was hätte sein Motiv sein können? Ihre Ehe funktionierte allem Anschein nach gut. Also vielleicht langweilten sich die zwei ab und zu mal ein bisschen. Vielleicht war nach 16 Jahren Ehe der Funken der Aufregung und der Leidenschaft verflogen. Aber es gibt keine Hinweise darauf, dass William unzufrieden in der Beziehung war. Und selbst wenn, dann bringt man ja nicht gleich seinen Ehepartner um. Aus Julias Lebensversicherung hat er 20 Pfund kassiert, die direkt in die Ausgaben für seine Verteidigung geflossen sind. Finanziellen Gewinn hat er also auch nicht gemacht.
Und trotz all dieser riesigen Löcher in der Argumentation der Anklage und allen Versuchen der Verteidigung, Williams Unschuld zu beweisen, ist er nun zum Tode verurteilt. Seine Tage sind gezählt. Doch dann kommt wieder einmal alles anders als gedacht. Denn sein Anwalt legt Berufung ein, was etwas ganz und gar Ungewöhnliches zu dieser Zeit ist. 1931 ist das Berufungsgericht noch neu in der juristischen Landschaft Englands und so richtig wurde es bis dahin noch gar nicht richtig erprobt.
Das Court of Criminal Appeal in London schaut sich Williams Fall nochmal ganz genau an und beschließt, das Urteil komplett zu kippen. Das Gericht erkennt an, dass es keine wasserfesten Beweise gegen William gibt und dass er deshalb überhaupt gar nicht hätte verurteilt werden dürfen. Das heißt, dank der Berufung ist William wieder ein freier Mann. Wäre der Mord an Julia einige Jahre früher geschehen, als es das Berufungsgericht noch gar nicht gab, hätte William mit seinem Leben für eine Tat bezahlt, die er allem Anschein nach nicht begangen hat.
William versucht nach seinem Freispruch wieder in sein altes Leben zurückzukehren. Er zieht wieder in das kleine Haus in der Wolverton Street ein, aber dort ist nichts mehr so, wie es früher einmal war. Sein Ruf ist ein für alle Mal geschädigt. Seine früheren Kunden wenden sich gegen ihn und selbst die Kinder der Nachbarschaft hänseln ihn auf offener Straße. Und dann ist da natürlich noch die Presse, für die der Mordfall ein gefundenes Fressen ist. Eine Schlagzeile jagt die nächste. William wird als Okkultist, Frauenheld und genialer Schachmeister bezeichnet, den niemand je schachmatt setzen könne. Die Leute hier kennen sein Gesicht.
William beschließt, die Zelte in der Wolverton Street abzubrechen und kauft sich einen Bungalow auf einer Halbinsel, die zwischen Wales und Liverpool liegt und wo ihn hoffentlich niemand erkennt. In sein Tagebuch schreibt er Folgendes: Ich bin tief traurig, wenn ich an meine liebe Julia denke. Ich fürchte, dieser Winter wird sehr einsam für mich sein. Ich scheine sie immer mehr zu vermissen und kann den Gedanken an ihr grausames Ende nicht aus meinem Kopf bekommen.
Am 26. Februar 1933, also knapp 2 Jahre nach Julias Tod, stirbt William an Nierenversagen. Er wird auf dem Friedhof direkt neben Julia beerdigt. Bis zu seinem Tod war er ein einsamer Mann, der dem Anschein nach einem großen Justizskandal zum Opfer gefallen ist. Doch damit ist seine Geschichte noch nicht zu Ende. Denn wenn William es nicht war, wer hat Julia dann ermordet?
Viele Jahre ist es nach Williams Tod erst einmal still um den Fall. Bis 1981, also fast 50 Jahre später. Denn da wird eine höchst interessante Radiosendung ausgestrahlt, die nochmal ein ganz neues Licht auf den Mord an Julia wirft. Ein Journalist hatte es sich zur Aufgabe gemacht, den Fall nochmal Schritt für Schritt durchzugehen und zu schauen, ob er neue Ermittlungsansätze finden kann. Denn so ganz hat Julias grausames Schicksal die Menschen in England in all den Jahren nicht loslassen können. Noch immer ist der Fall ungelöst und ein großes Mysterium in der englischen Kriminalgeschichte.
Hat es jemand wirklich geschafft, einen perfekten Mord zu verüben? Ohne jemals auf der Verdächtigenliste der Polizei zu landen? Diese Frage treibt den Journalisten an. Die Radiosendung heißt Who Killed Julia? Und darin kommt ein Zeuge zu Wort, der etwas höchst Interessantes zu berichten hat. Etwas, das bisher noch niemand wusste. Dieser Zeuge heißt John.
John arbeitet 1931 in einer Autowerkstatt in Liverpool, die 24 Stunden am Tag geöffnet hat. Er wohnt in einer Wohnung über der Werkstatt und ist quasi immer in Rufbereitschaft, sobald jemand sein Auto repariert oder gewaschen haben will. Diese Wohnung über der Werkstatt hat sich über die Jahre zu einem Treffpunkt entwickelt, in dem die Leute mal eben auf ein Getränk in die Küche kommen oder einfach so mit John quatschen. Das heißt, alle kennen John und John kennt wiederum alle Leute.
An einen seiner Kunden erinnert John sich besonders gut, wie er in der Radiosendung berichtet. Ein 22-Jähriger namens Gordon. John mochte ihn von Anfang an überhaupt nicht. Er hält ihn für einen Hochstapler, der sich ein teures Auto kauft, um die Damenwelt zu beeindrucken, aber seine ganzen Rechnungen überhaupt nicht zahlen kann. Und dieser Gordon arbeitet zu der Zeit als Versicherungsvertreter für dasselbe Unternehmen wie William. Nur hat Gordon nicht so einen guten Ruf wie William, denn er wird einmal dabei erwischt, wie er 30 Pfund aus den Versicherungseinnahmen klauen will. 30 Pfund sind heute knapp 2.900 Euro wert, also ein erheblicher Betrag. Das ist knapp 6-mal so viel Geld, wie Gordon in einer Woche verdiente.
Die Person, die Gordon bei dem Diebstahl damals erwischt hat, war niemand anderes als William. Von daher ist es kein Wunder, dass Gordon William nicht wirklich mag. Und umgekehrt vermutlich auch. Aber reicht das als Mordmotiv an Williams Frau? John erzählt nun in der Radiosendung, wie Gordon in der Nacht vom 20. Januar 1931 in seine Werkstatt kam und ihn gebeten hat, sein gesamtes Auto gründlich zu reinigen. John kommt seiner Bitte nach und macht bei der Reinigung eine gruselige Entdeckung, denn er entdeckt einen blutdurchtränkten Handschuh in Gordons Auto. Als John diesen fragend hochhält, dann nimmt Gordon den Handschuh sofort an sich.
Die Nachricht von Julias Ermordung hat da bereits ihre Runden gemacht und John zählt eins und eins zusammen. Er beobachtet Gordon genau und merkt, wie aufgebracht er ist, komplett neben der Spur. Dazu kommt, dass Gordon eine verworrene Geschichte darüber erzählt, wie er einen Schürhaken in einem Abfluss entsorgt habe, und überhaupt schien Gordon allgemein ziemlichen Redebedarf zu haben. John hat das Gefühl, dass Gordon seine Schuld irgendwo abladen musste. Ihm war auch bewusst, dass er gerade dabei war, mögliche wichtige Spuren zu verwischen, aber er traute sich nicht, sich Gordon zu widersetzen. Die zwei waren ganz allein in der Werkstatt. Es war fast Mitternacht und niemand sonst war da.
Nachdem Gordon mit dem sauberen Auto dann irgendwann zufrieden weggefahren ist, meldet sich John mit seinem Verdacht bei der Polizei. Die spricht Gordon direkt auf den Vorfall an, aber der kann ein Alibi vorweisen. Er sei zur Tatzeit bei einer Freundin gewesen, was diese auch bestätigt. Ob es so smart von der Polizei war, Gordon direkt mit dem Verdacht zu konfrontieren, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall wurde Gordons Name dank des Alibis wieder von der verdächtigen Liste gestrichen.
John erzählt in der Radiosendung weiter, wie Gordon am Tag nach dem Gespräch mit der Polizei unangekündigt in der Werkstatt auftauchte, dieses Mal in Begleitung eines stämmigen Freundes. Und John war klar, dass er schweigen musste, wenn er sein eigenes Leben oder das seiner Familie nicht selbst riskieren wollte. Er verstand Gordons Auftauchen als das, was es wohl war: eine Drohung. Und deshalb hat er auch all die Jahre seinen Verdacht nicht wieder laut geäußert.
Erst als Gordon 1980 stirbt, da erkennt John, dass nun die Zeit gekommen ist, die Wahrheit zu sagen. Und deshalb legt er alle Karten im Radiointerview offen auf den Tisch. Die Radiosendung gibt es übrigens auch auf YouTube, also wer Lust hat, da mal reinzuhören, der findet den Link dazu in unseren Shownotes. Der Radiojournalist macht es sich bei seiner Recherche zur Aufgabe, Gordons ehemalige Freundin aufzuspüren, die sein Alibi damals ja bestätigt hatte. Und was die zu sagen hat, das unterstützt Johns Vermutung, denn sie gibt zu, an jenem Abend gar nicht zur Tatzeit mit Gordon zusammen gewesen zu sein. Also hat Gordon gar kein Alibi für die Tatzeit.
Könnte er es also gewesen sein? Schauen wir uns mal die Fakten genauer an. Gordon kannte William und Julia gut, da er William häufiger während Krankheiten vertreten hatte und das Geld im Anschluss immer zu ihm nach Hause gebracht hat. Gordon wusste also, wo sich die Kasse mit den Versicherungsbeiträgen befindet. Er konnte auch davon ausgehen, dass die eher ängstliche Julia ihm die Tür öffnen würde, da sie schon mehrfach alle zusammen Tee getrunken und sich über die Zeit auch angefreundet hatten.
Und das hatten wir ja ganz zu Beginn schon mal erwähnt, dass Julia etwas paranoid ist und niemandem einfach so die Tür öffnen würde, den sie nicht kennt. Daher kann man auch davon ausgehen, dass Julia ihren Mörder kannte und ihm wahrscheinlich sogar vertraut hat. Dazu kommt, dass Gordon ebenfalls in dem Café ein- und ausging, in dem William seine Schachpartien abgehalten hat. Denn in demselben Café traf sich regelmäßig auch eine Theatergruppe, bei der Gordon mitgewirkt hat. Dort hingen auch gut sichtbare Listen aus, wer bei dem Schachturnier gegen wen wann anzutreten hatte.
Demnach hätte Gordon wissen können, dass William am Abend vom 19. Januar dort anzutreffen war. Für die Zeit des Telefonanrufes konnte Gordon nie ein glaubhaftes Alibi vorweisen. Doch würde Gordon wirklich einfach so weitererzählen, wo er eine Mordwaffe versteckt hat? Ihr erinnert euch, der Schürhaken, von dem er angeblich John erzählt hat. Einige, die davon überzeugt sind, dass William der wahre Mörder war, halten Johns Aussage in der Radiosendung aus diesem Grund für vollkommen unglaubwürdig. Sie stempeln ihn als Lügner und Phantasten auf der Suche nach Ruhm ab, als jemand, der Gordon immer wegen seines Erfolges in der Frauenwelt beneidet hatte.
Wie auch bei William scheint es bei Gordon Argumente zu geben, die für und die gegen ihn sprechen. Auch das ist wieder etwas, das diesen Fall so mysteriös macht, denn egal, wie man es auslegt, man findet immer Gegenargumente. Es bleibt also ein großes Rätsel, wer dieser Mr. Qualtro in Wirklichkeit ist. So eine richtige Erkenntnis konnte die Polizei dann nicht gewinnen. Nicht einmal, als man sämtliche Qualtros in Liverpool zu dem Fall befragt hat.
Die einzige Verbindung zu William, die man herausfand, war nicht wirklich vielversprechend. Einer dieser Qualtros hatte tatsächlich mal eine Versicherung bei einem Arbeitskollegen von William und Gordon abgeschlossen, einem Mann namens Joseph. Doch als man Joseph nach einem Alibi fragte, antwortete dieser, mit Grippe im Bett gelegen zu haben. Das ist jetzt nicht das beste Alibi überhaupt, aber die Grippe ging zu der Zeit um und die Polizei stufte Joseph als nicht verdächtig ein. Doch was ist, wenn William und Gordon gemeinsame Sache gemacht haben? Auch das ist eine Theorie, die in diesem Fall viel diskutiert wird. Es ist nicht unmöglich, dass William Gordon engagiert haben könnte, Julia zu töten. Die Theorie eines Komplizen würde einige der rätselhaftesten Beweise im Fall erklären. Wenn William ihm einen Schlüssel gegeben hätte, würde das erklären, wie der Mörder das Haus ohne Gewalt betreten und die Türen wieder verschließen konnte. Und wenn William ihm gesagt hätte, an welchem Tag er den Schachclub besuchen würde, hätte der Komplize sich als der mysteriöse Mr. Quartrow ausgegeben und den Anruf tätigen können, um ein Alibi für William zu schaffen.
Doch die Theorie hat einige Haken, denn es gibt keine Hinweise darauf, dass Gordon irgendwie nach Julias Tod an eine größere Geldsumme gekommen ist oder dass William überhaupt die finanziellen Mittel gehabt hätte, ihn zu bezahlen. Abgesehen davon hat William Gordon während seiner Polizeiverhöre selbst als möglichen Verdächtigen vorgeschlagen. Das hätte er wohl nicht getan, wenn sie zusammen das Verbrechen geplant hätten.
Werbung.
Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Werbung Ende.
2013 sorgt die Krimi-Autorin P.D. James für Aufsehen, als sie behauptet, den unlösbaren Fall der Julia geknackt zu haben. Ihre Theorie basiert auf der Prämisse, dass der Anruf im Schachcafé und der Mord zwei völlig voneinander unabhängige Ereignisse waren. Ein tödlicher Zufall, der alle verwirrt und in die Irre geführt habe, die den Fall seit mittlerweile mehr als 80 Jahren zu lösen versuchen. Die Autorin glaubt, dass William den Mord begangen habe und dass Gordon den Anruf als Streich geplant habe, um seinen Kollegen zu ärgern. Sozusagen als kleiner Racheakt dafür, dass William ihn damals beim Stehlen der Versicherungsgelder erwischt hatte und man Gordon daraufhin gekündigt hat.
Doch wie lässt sich mit dieser Theorie erklären, dass Julia ja von mehreren Zeugen zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr an jenem Abend gesehen worden ist? Auch da hat die Autorin eine Antwort, denn sie sagt, William muss sich als seine Frau verkleidet haben, um die Zeugen zu täuschen. Allerdings war William ein hagerer, ungefähr 1,90 großer, mittelalter Mann mit einem Schnurrbart und es ist schwer vorstellbar, wie er jemanden so hätte täuschen können, dass man ihn für eine 1,60 große, korpulente Dame wie Julia halten könnte. Das macht die ganze Theorie schon wieder sehr unwahrscheinlich.
Aber es gibt noch eine letzte spannende Theorie. Denn man ist sich ja einig, dass Julia ihren Mörder gekannt haben musste, damit sie ihn überhaupt erst ins Haus gelassen hat. Oder aber der Mörder hatte einen Zweitschlüssel. Beide Kriterien treffen auf die Nachbarn zu, die Johnsons, die zur Stelle waren, als William gerade von seiner Scheinverabredung nach Hause zurückgekehrt ist. Das ältere Paar hätte leicht beobachten können, wann William das Haus verlässt, um dann zuzuschlagen. Angeblich soll Mr. Johnson in den 1960er Jahren den Mord gegenüber zwei Autoren sogar gestanden haben, als er bereits alt und dement im Altenheim lebte.
Mr. Johnson soll an jenem Abend gedacht haben, Julia habe gemeinsam mit William das Haus verlassen. Daraufhin soll er die Möglichkeit genutzt haben, das Haus der beiden zu durchsuchen, nur um dann von Julia überrascht zu werden. Im Affekt soll er Julia dann getötet haben. Aber erklärt das die Brutalität, mit der der Mörder zugeschlagen hat? Warum hätte Mr. Johnson Julia dann so häufig schlagen sollen, als diese bereits am Boden lag, blutend und hilflos?
Die Johnsons wurden von der Polizei nie als Verdächtige betrachtet obwohl sie am Tag nach dem Mord aus der Gegend weggezogen sind. Der Fall ist wie ein Puzzle, bei dem das letzte Stück nie passt. Egal wie oft wir es wieder zusammensetzen, es weigert sich hartnäckig, ein vollständiges Bild zu ergeben. Im Zentrum steht die eine große Frage. Ist William wirklich das Opfer eines Justizirrtums oder ein kriminelles Genie, das es geschafft hat, den perfekten Mord zu begehen?
Bis heute ist der Fall ungelöst und bleibt ein Mysterium in der englischen Kriminalgeschichte. Es gibt weder ein Motiv noch eine Mordwaffe, keine Augenzeugen. Was bleibt, sind viele offene Fragen. Wenn es wirklich Gordon war, warum hat er Julia dann nicht einfach an dem Abend ermordet, an dem William Schachspielen war? Warum ein aufwendiges Täuschungsmanöver? Warum hätte Gordon William zu einer Adresse locken sollen, die es gar nicht gibt? Hätte dann nicht die Gefahr bestanden, dass William von Anfang an merkt, dass der Anruf nur Fake war?
Wie konnte so ein brutaler Mord begangen werden, ohne dass irgendein Nachbar etwas gehört hat oder es Hinweise auf abendliche Besuche im Haus gegeben hat? Wenn Julia den Eindringling bei einem möglichen Raub entdeckt hätte, warum hat sie keinen Laut von sich gegeben? Wäre es für den Dieb generell nicht einfacher gewesen, in der Nacht in das Haus einzubrechen, anstatt einen so komplizierten Plan mit dem vorgegaukelten Versicherungstermin zu schmieden?
Der Fall ist und bleibt ein einziges großes Rätsel. Ein Rätsel, das so faszinierend ist, dass sogar Agatha Christie ihn in einem ihrer Romane erwähnt. Darin scheint es so, als stünde die Autorin auf der Seite von William. Man solle das Verhalten eines Verdächtigen nicht dazu verwenden, um Schuld oder Unschuld zu implizieren, lässt sie eine ihrer Figuren sagen.
Es ist ein Verbrechen, das viele Leute als perfekt bezeichnen. Unentdeckt, unerklärt, ohne Motiv und ohne Rache. Der Journalist Leo Hardwick sieht das etwas anders. Er schreibt in einem Artikel für die Zeitung The Post: Ich denke, der Grund, warum dieser Fall unmöglich zu lösen ist, liegt nicht darin, dass er das Werk eines kriminellen Masterminds war, sondern darin, dass er von einem absoluten Idioten begangen wurde. Wir können keine Logik anwenden, wo keine Logik existiert.
Oder, um es mit den Worten des Krimi-Autors Raymond Chandler zu sagen, ich nenne es den unmöglichen Mord, weil William es nicht hätte tun können und auch niemand anders. Der Fall ist unschlagbar. Er wird immer unschlagbar bleiben. So, und jetzt seid ihr gefragt, was sind eure Gedanken zu diesem Fall? Welche der Theorien haltet ihr für glaubwürdig? Oder habt ihr irgendwelche Logiklöcher entdeckt, die uns vielleicht jetzt entgangen sind? Das könnt ihr uns sehr gerne schreiben bei Instagram, da heißen wir Schwarze Akte. Und wenn euch vielleicht für ein paar Sekunden langweilig ist, könnt ihr unseren Podcast sehr, sehr gerne bewerten hier bei Spotify und auch gerne folgen, denn dann verpasst ihr keine neue Folge. Ansonsten sind wir natürlich wie immer nächste Woche Dienstag mit einer neuen Folge wieder für euch da und freuen uns, wenn ihr dazuhört.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.